Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Thorsten Bendlin von Value Desk. Viel Spaß!
Also meine beste Empfehlung ist, in jeder deutschen Stadt gibt es mittlerweile so ein Gründungszentrum. Ne? Gibt es in jeder kleinen Stadt, in jeder großen Stadt, in Bielefeld heißt es die Founders Foundation. Ansonsten sucht euch eins oder und sich dort mal zu tummeln, sich mit anderen Gleichgesinnten ein bisschen zu vernetzen, zu verstehen, wie so etwas funktioniert. Ich würde nicht nach der ersten Idee suchen, sondern ich würde mich erstmal mehr inspirieren lassen, vielleicht auch von der Vorgehensweise und lernt es. Ich habe einige auch, die noch älter sind als ich, habe ich dazu gebracht, mach das mal. Gar nicht mal mit der Absicht, jetzt ein Startup zu gründen, sondern auch mal zu verstehen, wie solche digitalen Geschäftsmodelle funktionieren. Das finde ich total spannend. Super lehrreich. Ja. Also es gibt ja keinen Grund mehr heute, nicht lernen zu können.
Von einem, der Karriere machte und sich nach 20 Jahren im Einkauf noch einmal komplett neu erfand und als Startup-Gründer richtig durchstartete. Heute zu Gast im New Work Chat Podcast Folge 361 ist Thorsten Bendlin. Er hat mit 46 Jahren als alleinerziehender Vater ein Software-Startup gegründet und ist damit richtig erfolgreich geworden. Er hat bewiesen, dass in ihm noch mehr steckt und jetzt hilft er Unternehmen herauszufinden, was in ihnen noch an Potenzial steckt und er hilft ihnen, die Performance zu steigern. Wir schauen heute rein in die inspirierende Geschichte von Thorsten aus Bielefeld, der mit Value Desk so richtig durchgestartet ist und uns auch richtig Mut macht, noch neue Wege zu gehen und Neues auszuprobieren. Er erzählt im Podcast am Ende auch noch, warum er jetzt auch noch DJ werden will. Es gibt für alles ein erstes Mal. Unternehmertum ist keine Frage des Alters und Dinge anzupacken, neue Wege zu gehen ja ohnehin nicht. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Thorsten Bendlin und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast vorher noch schnell abonniert. Die Zeit muss sein. Klickt jetzt in eurer Podcast-App auf Abonnieren und verpasst zukünftig keine Folgen mehr. Ich gebe Gas und interviewe Woche für Woche spannende Menschen, damit wir alle von ihnen lernen können. Jetzt springen wir rein in den Podcast mit Thorsten Bendlin von Value Desk. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Thorsten heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße aus Bielefeld City.
Wir sind heute am Donnerstagabend gefühlt Freitag, weil morgen ist nämlich Feiertag und viele haben ein langes Wochenende vor sich. Ich hoffe, dir geht's gut heute Abend.
Mir geht es super, auch wenn wir in Nordrhein-Westfalen keinen Feiertag morgen haben, geht es mir trotzdem gut. Ja, ja.
Du darfst arbeiten, aber das hast du dir auch selbst alles ausgesucht.
So sieht's nämlich aus, genau.
Gehst du gerne arbeiten?
Ja, sehr gerne. Ist meine Leidenschaft. Genau, ist mein größtes Hobby. Mein größtes Baby, was ich gerade habe. Value Desk.
Das verbindet ja sogar tatsächlich alle, die hier im Podcast sind, dass sie das gerne tun, was sie sich ausgesucht haben. Also sich überhaupt erstmal was auszusuchen, ist, glaube ich, sehr wichtig und dann natürlich auch irgendwie mit Liebe und Leidenschaft daran gehen. Ich habe ja eine Einstiegsfrage hier, Thorsten. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr erklären, was sie so machen. Was würdest du ihr sagen? Was machst denn du so?
Wie alt ist deine Tochter?
12.
12. Stell dir vor, du hast Taschengeld von 10 Euro. Was hat man heute für Taschengeld mit 12?
Ja, 7 noch.
7, okay. Runden wir mal auf 10 Euro. Ja. Und du hast einfach vor, dein Taschengeld so gut wie möglich zu haushalten. Also auch, nehmen wir mal das berühmte Wort sparen. Und bei uns geht es darum, dein Taschengeld von 10 Euro bestmöglich einzusetzen. Und dass alle Vorhaben, die du hast mit deinem Taschengeld, dass du die bestmöglichst erfüllen können. Also alle Vorhaben, die du hast, dass du die auch umsetzt. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt mein Abo für die Bravo, wenn es das geben sollte, möchte ich vielleicht reduzieren. Das ist ein Vorhaben, wir nennen das Maßnahme, dass man dieses Vorhaben auch wirklich umsetzt. Alle Vorhaben, die dazu dienen, dein Taschengeld auf der einen Seite zu erhöhen, also umsatzwirksam zu sein, oder dein Taschengeld besser einzusetzen in Form von Einsparungen, Dinge wegzulassen. All diese Vorhaben, die darauf abzielen, die nennen wir Maßnahmen. Und Values hilft dabei, dass diese Maßnahmen auch Wirklichkeit werden. dass du deine Vorhaben für Taschengelderweiterung oder Einsparung auch wirklich realisierst.
Ja, Thorsten, dann erzähl uns doch mal, wo kommst du eigentlich her und wie sah denn dein Taschengeld früher aus?
Ja, mein Taschengeld war sozusagen ein Einkommen als Einkaufsleiter in der Industrie. Das war mein monatliches Taschengeld, war ein bisschen mehr als 10 Euro, das gebe ich zu. Ich bin Ex-Einkaufsleiter, da war ich mein halbes Leben gefühlt in der Industrie und hier ganz besondere oder ganz speziell in der Möbel- und Möbelzulieferantenindustrie. Ich bin also ein ehemaliger Möbler und ich war die meisten Jahre meines Lebens in der Küchenmöbelindustrie, okay, die eine ganz besondere Stellung und Status in Deutschland hat. Weil die meisten Einbauküchen in Europa kommen aus Deutschland. Und hier ganz besonders aus Ostwestfalen-Lippe. Der Hotspot der deutschen Küchenmöbelindustrie. 70% aller Küchen kommen aus Ostwestfalen-Lippe.
Wie kommt das?
Ja, das ist so eine typische Clusterbildung. Hier gibt es also Nobilia-Küchen, die machen bestimmt 1,78 Milliarden. Hacker-Küchen, Nolte-Küchen, wo ich war. Bauformatküchen, Simatic-Küchen, Pockenpol-Küchen und viele, viele mehr. Und damit auch die ganze Zulieferantenindustrie. Und das ist so eine typische Clusterbildung, die es in der Industrie ganz oft gibt.
Ich hatte ja schon oft mit Büromöbeln hier zu tun, weil es geht ja um das Thema Arbeit hier, also die Zukunft der Arbeit, aber auch die verschiedenen Facetten, die heute damit zusammenhängen. Und Büromöbel sind ja auch ein interessantes Thema. Da geht es ja auch um Design und da geht es auch um Innovation. Das ist bei Küchenmöbeln vielleicht auch so dann, ja?
Definitiv. Also ich muss noch mal eine Lanze brechen für meine alte Branche.
Bitte.
Nach deinem Eigenheim, nach deinem Auto ist die Einbauküche das drittteuerste und wertvollste Investitionsgut deines privaten Haushalts. Und interessanterweise sind die Menschen in Deutschland und auf der Welt bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben und über die Jahre immer mehr. Also es wird immer komplexer, immer innovativer, technologischer, Wohnraum, Küche und so weiter. Also ein ganz spannendes Themengebiet. Und ich glaube, die deutsche Küchenmöbelindustrie ist Weltstandard. Das hat was damit zu tun mit Automatisierung von Prozessen und dem Ganzen, weil die alle individuell angepasst und gefertigt werden für dich.
Ich weiß noch, als meine Eltern sich mal vor Jahren eine neue Küche gegönnt haben. Das war ein Riesenereignis. Da hat mein Vater sogar gekocht, was auch nur alle 10 Jahre vorkommt.
Ja.
Alle eingeladen, guck mal, unsere neue Küche. Das ist dann schon was Besonderes. Ne?
Auf jeden Fall. Das ist ein Highlight. Da freuen sich alle drauf.
Aber irgendwann wolltest du dich dann offensichtlich weiterentwickeln. Wie kam's?
Das war eine intrinsische Motivation. Und vielleicht passt das Wort ganz gut. Vielleicht hatte ich so ein bisschen Intrapreneur-Gene. Also gefühlt ein bisschen anders zu sein und viel bewegen zu wollen. Das klingt dann so großspurig, wenn man das selber über sich erzählt. Aber ich glaube schon, dass ich in manchen Punkten so ein bisschen anders war als vielleicht andere leitende Angestellte der Firma. Zu dem Zeitpunkt hatte die Firma, ich meine, rund 800 Millionen Euro Außenumsatz, 3000 Mitarbeiter, so ein typischer deutscher Mittelständler.
Ja.
Und ich war dort CPO, Chief Procurement Officer in der Holding. Und tatsächlich war es so, wir waren in den Gesellschaften, einige Gesellschaften waren unter Feuer, einige Tochtergesellschaften hatten also Ergebnisdruck oder sehr starken Ergebnisdruck und einige Beratungen haben sich dort die Klinke in die Hand gegeben und haben versucht zu retten und was übergeblieben ist, waren immer Maßnahmenlisten und PowerPoint-Präsentationen.
Ja, ganz klar.
Also mit den typischen Maßnahmen, die man jetzt nur noch umsetzen muss, dann hat man die Firma gerettet. Und das war manchmal ziemlich frustrierend. Also habe ich mit meinem Team selber eine kleine Lösung entwickelt, um diese Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen eine höhere Transparenz zu bieten, besser miteinander zu kollaborieren und diesen Umsetzungsprozess wirksamer zu gestalten. Und das war quasi der ganz, ganz frühe erste Schritt in die Richtung der Selbstständigkeit. Warum? Weil es zu dem Zeitpunkt keine geeignete Lösung gab auf dem Markt. Ich habe mit anderen Verantwortlichen gesprochen, damals mit Zeiss SMT in Oberkochen, Hightech-Firma und mit der Firma Husqvarna, die Rasenmäher bauen, da gehört Gardena zu. Und habe dann allen die Frage gestellt, habt ihr die gleichen Probleme in dieser Umsetzung dieser Maßnahmen, die von Mitarbeitern kommen, was, glaube ich, auch auf dem Podcast einzahlt.
Ja.
Und ja, alle hatten die gleichen Probleme. ich habe es validiert rauf und runter und wollte ursprünglich einen Spin-off der Firma machen, also Ausgründung aus der Firma. Das hat dann nicht funktioniert und am Ende des Tages habe ich es dann auf eigene Weise probiert, hatte eine Handvoll Dollar in der Tasche, hatte einen Businessplan geschrieben, wie man das so macht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein MBA gemacht, nebenberuflich, und habe das dann auch gelernt, wie das sowas geht, 80 Seiten beschrieben. Ja, und damit wollte ich mich dann, damit wollte ich mich selbstständig machen. Also vom Einkaufsleiter zum Digitalunternehmer. Ja. Könnte auch ein spannender Titel sein. Und dann konnte mich kein Mensch auf der Welt davon abbringen, dieses Vorhaben zu stoppen. Ich musste es machen.
Haben es denn einige versucht?
Ja, also meine Eltern, die leider jetzt nicht mehr leben, die damals gelebt haben, die haben das nicht verstanden, was ich da vorhabe. Warum soll ich meinen gut bezahlten Job aufgeben, um so eine Spinnerei zu probieren? Viele Freunde von mir sind selber selbstständig und haben das tendenziell begrüßt, haben aber nicht verstanden, wie man zum Digitalunternehmer wird, so aus der kalten Hose heraus.
Ja.
Und mit meinen Töchtern damals, die waren zu dem Zeitpunkt 15, 16, die haben bei mir gelebt. Und mit denen hatte ich viele intensive Gespräche, dass wir jetzt vielleicht von der Komfortzone des hohen monatlichen Einkommens ein Stückchen weit zurückgehen und vielleicht nicht mehr nach USA fliegen können für 3 Wochen zu dritt, sondern vielleicht jetzt mehr an die Nordsee fahren. Aber ich das denn unbedingt gerne machen möchte.
Deutschland ist doch auch schön.
Ja, also sprich, von der hohen monatlichen Abhängigkeit in Form von Gehalt als Führungskraft runterzukommen auf die Anfänge eines, ich spreche es aus, Startups, mit dem Notwendigsten klarzukommen. Das war die Transformation. Und sie hat am Ende gar nicht wehgetan,
Gabriel. Wie alt warst du da?
46.
Also das finde ich ja schon mal ein spannendes Thema, über das ich natürlich auch mit dir sprechen möchte. Gründen in der Mitte des Lebens, ja? Also ich nehme mal an, dass du, ne, ich bin jetzt 45, ja? Also nächstes Jahr ist es dann bei mir. Also mein Ziel sind ja 100 Jahre. Also hoffentlich gesund, so gut es geht. Muss jetzt nicht 300 sein, so Longevity, aber 100, glaube ich, kann man schon schaffen. Und ich versuche auch immer wieder neue Dinge zu erschließen, neue Leute kennenzulernen, natürlich auch über den Podcast, und finde das toll, wenn Menschen neue Wege gehen. Das hat mit Mut und Neugier zu tun und natürlich auch mit Abenteuer, ja, weil das ist ja natürlich auch ein Risiko, in das man da geht. War das auch so, dass du dir gesagt hast, das kann es doch nicht gewesen sein, oder was hat dich da auch so gereizt?
Also das war jetzt überhaupt nicht, das war es schon, und jetzt so Angst vom Altwerden oder reich werden. Also ich sag das, ich bin ein totaler Überzeugungstäter, bis heute. Meine Gründung ist jetzt über 8 Jahre her, das ist schon eine Zeit. Kannst auch ausrechnen, wie alt ich mittlerweile bin. Aber ich war davon überzeugt, dass es besser geht. Und ich war davon überzeugt, und bin es immer noch, dass man mit einem guten Prozess, mit einer Stringenz, Transparenz, mit einigen Zutaten das Potenzial der Mitarbeitenden besser nutzbar machen kann.
Ja.
Und es hat mich damals ziemlich angefixt, dass zu dem Zeitpunkt Experten reingekommen sind, die das Blaue vom Himmel versprochen haben. Das Einzige, was passiert ist, dass der Personalabbau in einer hohen Geschwindigkeit vorangeschritten wurde. Aber die Umsetzung, die Anstrengung der Umsetzung der Maßnahmen so nicht erfolgte. Und ich glaube wirklich, dass man das besser nutzen kann. Und das ist vielleicht auch so ein Gerechtigkeitsgehen. Also mich hat es total angefixt, das Potenzial besser nutzbar zu machen, um auch, ist ganz großspurig, der deutschen Industrie und den deutschen Handel, aber vor allem der deutschen Industrie, einen Prozess in die Hand zu geben, um auch dauerhaft überlebensfähig zu bleiben. Und ich glaube, ohne die klugen Ideen der Mitarbeiter wird das nicht funktionieren.
Ja. Was kannst du anderen Gründern mitgeben, die so in den 40ern stecken und das jetzt vielleicht gerade noch vor sich haben?
Das ist natürlich eine sehr spannende Lebensphase. Ja. Ich würde sagen, gehaltstechnisch als Angestellter ist man da auf der absoluten Peak, auf der Höhe der Zeit. Gibt ja auch Statistiken darüber, dass es dann irgendwie Ende 40, Anfang 50 nur fällt, in der Theorie zumindest. Also man ist der attraktivste Arbeitnehmer des Arbeitsmarktes gefühlt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Erfahrung, du bist wahrscheinlich gut ausgebildet, du kannst noch, du willst noch.
Genau. Und ab 50 ist alles vorbei, ne? Gefühlt auf dem Arbeitsmarkt, was gar nicht stimmt. Und natürlich muss man sich im Klaren darüber sein, auf was man sich da einlässt. Und es kommt natürlich sehr auf die individuelle Lebenssituation an. Hat man Familie? Welchen Lebenskomfort hat man? Ist es so, dass man das Haus abbezahlen muss und einfach Angst hat, dann von diesem monatlichen Sicherheit runterzukommen? Ja. Es ist ein Schritt von der Sicherheit. Wenn man aber dazu bereit ist, das abgestimmt natürlich mit der Familie, auf das, was man sich da einlässt, kann man nur gewinnen. Also ich werde auch heute noch, 8 Jahre später, immer wieder nachgefragt, boah, Thorsten, da warst du aber mutig. Ja. Und ich sage, ja, was, erstmal war es überhaupt nicht mutig. Mutig sind die ganz großen Schritte gehen, die Menschen helfen und andere wagemutige Dinge tun. Oder Feuerwehrmänner und Polizisten oder was weiß ich was.
Oder die jetzt gerade in Russland auf die Straße gehen und Musik machen. Sowas finde ich auch sehr, sehr mutig. Und die rechnen schon fast damit, dass es dann eigentlich nicht nur ein Risiko, sondern die wissen eigentlich schon ganz genau, das wird dann schwierig.
Lass uns das mal ein bisschen einordnen, genau, das zum Thema Mut, ein bisschen neu nivellieren. Dann hat man da ein besseres Gefühl für. Ja, und wenn es gescheitert wäre oder scheitern würde und gescheitert wäre, dann hätte ich so viel Kompetenz mir angeeignet in dieser Zeit. Das ist unschlagbar. Also in wirklich das Motto 1+1 ist nicht 2, sondern 3. Also meine Berufserfahrung aus meinem alten Domainwissen plus das Wissen, eine Firma aufzubauen, die ein digitales Business beinhaltet. Wir sprechen von SaaS, also Software as a Service.
Ja.
Im Enterprise Business sozusagen der Goldstandard, den man erreichen will. Da gibt es gar nicht so viele von. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass man dieses Wissen jederzeit wieder in einer anderen Form einbringen kann. Also insofern habt keine Angst davor. Ihr könnt nur lernen, ihr könnt euch nur bereichern da draußen. Trotzdem würde das vielleicht wirtschaftlich nicht sofort wirken. Das muss man schon sagen. Ne? Also nicht sofort wieder ein Einkommen von 175.000 Euro im Jahr zu kriegen plus Firmenwagen. Aber wenn man bereit ist, auch vielleicht den Lebensstandard auf ein bescheideneres Niveau zurückzufahren, ich glaube, dann hat man schon mal ganz gute Voraussetzungen. Ja. Also wer gründet, nur um reich zu werden? Ich weiß es nicht. Das ist noch eine Wette, die ich ja mit mir selber eingehe. Die Menschen gibt es, die dann diesen Exit machen nach 4 Jahren und verkaufen das dann für 150 Millionen oder 500 Millionen. Das sind die absoluten Superausnahmen. Ich bin ein Überzeugungstäter und ich glaube daran, wenn Menschen von etwas überzeugt sind, werden sie einen extrem hohen Einsatz bringen. Und damit ist die Chance, dass es wertvoll wird und wirksam wird, viel höher als normal.
Das kennen wir ja auch von amerikanischen Startups, die dann immer diese Mission in den Vordergrund stellen. Ne? Was wir erreichen wollen, es soll irgendwas verbessern, ne? Es soll in irgendeiner Form ein Problem lösen. Und das ist ja dann meistens auch, wovon das ausgeht, ein Problem, das einen selbst beschäftigt. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen. Also du hast es ja schon vorhin kurz skizziert, dass du das immer wieder erlebt hast, dass die Potenziale der Mitarbeitenden gar nicht so genutzt werden und dass es an vielen, vielen Stellen auftritt. Aber wie kommt man dann aus der Problemlage in die Lösung? Wie bist du da vorgegangen? Hast du das alleine erdacht oder hast du dich da mit anderen auch ausgetauscht und Ping-Pong gespielt?
Oh, große Frage. Ich versuche das mal runterzudampfen, lieber Gabriel. Also ich bin angefangen, habe ein Stück Papier beschrieben. Und das gibt's immer noch. Das ist aber nie zum Einsatz gekommen. Und ich habe mich einfach ganz mutig auf die Bühne gestellt bei einem Wettbewerb. Ich habe das Wort Pitch zum ersten Mal gehört vor 9 Jahren. Ich kannte das vorher nicht. Habe mich da in 3 Minuten zum Affen gemacht und habe geschildert, wie mein Geschäftsmodell-Idee ist. Interessanterweise, ohne dass ich wusste, was auf mich zukommt, habe ich diesen Pitch gewonnen.
Oh, schön.
Und hatte dann dort die Gelegenheit, dem Gründer der Founders Foundation in Bielefeld, Sebastian Borek, kennenzulernen.
Ich kenne ja die Founders Foundation, ne? Ich habe dir ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ich war ja mal zu Gast dort und durfte dort mal einen Vortrag halten und habe auch die tollen Räumlichkeiten gesehen und auch erlebt, was für eine Power in Bielefeld ja steckt. Das ist ja wirklich crazy.
Absolut. Das war die Founders Foundation, ist eine gemeinnützige GmbH der Bertelsmann Stiftung, die hier ganz in der Nähe beheimatet sind, in Gütersloh, also 15 Kilometer entfernt von Bielefeld. Und die waren ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher gegründet. Das war, und die Zeit 2016, 2017 war der Aufbruch, Durchbruch der Startup-Landschaft in Deutschland, nach meiner Meinung. Und es ist cool im Leben, einmal bei was richtig dabei gewesen zu sein. Also das war es auf jeden Fall. Ich war mittendrin, nicht nur dabei. Und der Sebastian Borek, der Gründer dieses Inkubators, wie man sagt, hat mich dann eingeladen zu einer Mentoring-Session. Und dann habe ich meinen Business Case vorgelegt, die 80 Seiten, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Die hat er einmal kurz durchgeblättert, hat sie mir zurückgeschoben und gesagt, Thorsten, du bist so ein Industrie-Guy und für so einen Einkaufsleiter bist du ziemlich komisch. Du musst erstmal lernen, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren. Darum bewirb dich doch mal bei so einem Durchgang dieser Founders Foundation. Und naja, mit Mitte 40, du bist es ja auch, denkst du auch, was soll ich jetzt noch lernen? Aber habe mich voll drauf eingelassen.
Das finde ich sehr entscheidend. Also überhaupt die Offenheit und aber auch, dass man zugibt, vieles noch nicht zu wissen. Weil eigentlich ist man mit Mitte 40 ja so, Leute, was wollt ihr mir erzählen, ne?
Man hat ein Spezialwissen für sein Thema, aber ansonsten kann man noch ziemlich viel dazulernen und das übrigens Leben lang. Und tatsächlich habe ich dann so eine Gründungsakademie mitgemacht, die Founders School im Englischen bei der Founders Foundation mit 40 jungen Menschen. Ich war natürlich der Älteste. Andere waren so alt wie meine Töchter, 17, die saßen neben mir und wir waren dann in der Schule nochmal und mussten dann bei Professor Dr. Jan Brinkmann, dem Leiter und heute Freund, Mentor, Mitgesellschafter von Verdes, lernen, wie so etwas funktioniert. Also andere Metriken, andere Kennzahlen, auf was ist es, auf was kommt es an? Validierung, den berühmten MVP, Minimal Viral Product und all diese Geschichten.
Früh rausgehen,
Feedback holen. Genau, es wissen ja heute anscheinend alle, trotzdem beherzigen es sie wenigsten. Ja. Also wie schafft man es eigentlich, mit wenig Kapital oder mit keinem Kapital den ersten Prototypen zu bauen?
Ja.
Und das war sehr hilfreich. Und dort habe ich, um das nur rund zu machen, zwei andere junge Männer kennengelernt, den Dennis und Ingo, zwei Mathematiker damals, die gerade ihren MBA abgeschlossen haben. Und die haben dann gefragt, hey Thorsten, für dein Alter bist du ja relativ cool. Können wir bei dir mitmachen? Das war der Originalspruch. Ja, ich dachte nur, was machst du mit so zwei Mathematikern? Die sind deutlich schlauer als du, aber die können nicht programmieren und nicht verkaufen. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, sie dann auch mit reinzunehmen. Und die haben dann auch Verges mitgegründet.
New Work Chat Werbung.
In eigener Sache möchte ich euch auf meinen Newsletter hinweisen, den Storytelling Newsletter. Alle zwei Wochen schicke ich den raus und dann landet er am Sonntag in eurer Inbox. Es geht um Updates aus meiner eigenen Story, also Termine, wann bin ich unterwegs. Ich halte ja auch Vorträge und moderiere manchmal Events und Workshops. Wann gibt's Neuigkeiten? Das heißt, wo bin ich mal zu Gast in einem Podcast? Das passiert immer mal wieder. Und was passiert vor allen Dingen auch bei mir hier im New Work Chat? All das im Storytelling Newsletter. Und ich teile da auch Hacks, also Tipps und Tricks, wie man neudeutsch sagt, zu dem ganzen Thema Storytelling. Wie könnt ihr eure Brand aufbauen? Was hilft euch dabei? Abonniert das Ganze. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch mit mir arbeiten. Auch darauf weise ich natürlich im Newsletter immer hin. Es gibt nämlich ein Storytelling-Sparringsprogramm für Führungskräfte und UnternehmerInnen. Die begleite ich nämlich gern dabei, ihre eigene Story so zu erzählen, dass sie Interesse wecken, Aufmerksamkeit erregen und Vertrauen steigern bei denen, die sie erreichen wollen. Ob das neue Bewerber sind oder ob das auch die Mitarbeitenden sind. Ja, ich glaube, wir brauchen an vielen Stellen ein gutes Storytelling. Wenn ihr Bock habt, dann bucht euch einen Termin bei mir. Wir trinken eine Tasse Kaffee und ich erkläre euch das mal in aller Ruhe. So, jetzt springen wir wieder rein in den Podcast. Viel Spaß.
Ich glaube auch, dass man in einem guten Team auf jeden Fall viel schneller ist, als wenn man das alleine probiert. Das hängt natürlich auch von dem Thema ab, aber man kann sich mehr challengen, man kann sich natürlich feedbacken, man kommt schneller über Bande auf neue Ideen und neue Perspektiven vielleicht. Wie musstest du dich denn auch persönlich in deiner Lebenssituation dann umstellen, als es dann in diese Gründungsphase ging? Weil das ist ja nicht mehr so dieses 9-to-5. Okay, wenn du vorher Führungspersönlichkeit hast, hattest du wahrscheinlich auch nicht straight 9-to-5, aber als Gründer kannst du ja rein theoretisch rund um die Uhr arbeiten.
Ja, das machst du auch. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man auf sich selbst aufpasst, ne? Also ja. Natürlich das berühmte eigene Baby, wo man noch mehr gibt als wie als leitender Angestellter. Das ist alles ganz toll. Man sollte nur sehr auf seine mentale und auch körperliche Gesundheit aufpassen. Mhm. Das macht man aber sowieso nicht am Anfang. Also man geht da all in. Mein Leben hat sich natürlich brutal auf den Kopf gestellt. Das heißt, ich war umgeben von jungen Leuten, von einer anderen Sprache, ja. Von ganz anderen Begrifflichkeiten. Also ein vollkommen neuer Kontext. Und das hatte natürlich auch einen immensen Reiz. Das kann ich nicht anders sagen.
Viel Englisch, ne?
Viel Englisch auch. Die Begriffe sind ja eh alle in Englisch und man denglisch dann nur noch.
Wir müssen was raisen und so.
Wir müssen was raisen. Da kann man so wirklich Clips machen. Das ist schon ja. Amazing. Und ich habe dann auch angefangen, bin krass, ne? Die Begrifflichkeiten der jungen Leute auch übernommen. Ich habe dann einmal einen Spruch gebracht, Gabriel, ein alter Mann ist kein D-Zug. Da haben sie alle totgelacht, weil sie diesen Spruch noch nie gehört haben.
Du wissen auch nicht mehr, was ein D-Zug ist.
Dieselzug, ne?
Ich habe ja in meinen Präsentationen habe ich eine Story drin, da gab es einen Zukunftstag hier an der Schule bei uns in Rostock. Und da habe ich mit so ein paar Schülern und Schülerinnen dann so eine Session gemacht und habe gesagt, hab dann den DeLorean gezeigt und hab gesagt, stell dir mal vor, der steht draußen, ihr könnt einsteigen und reist ins Jahr 2030. Was würdet ihr da gerne sehen? Ne? Wie müsste die Schule dann aussehen? Um darüber mal so ins Gespräch zu kommen und zu brainstormen. Und dann gucken die mich an, und das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, ja, was ist denn DeLorean? Ne? Also das ist durchaus nicht mehr klar. Da sind wir jetzt mittlerweile. Aber schön, wenn man dann diese Brücken genau. Schlägt und voneinander.
Wie sagt man schön, die 80er Jahre sind 45 Jahre entfernt.
Ja.
Das ist eine verdammt lange Zeit, ne? Zu 2025.
Haben denn die jungen Leute auch was von dir lernen können, die 17- und 18- und 19-Jährigen? Und wenn ja, was?
Das würde ich natürlich gerne die betroffenen Personen fragen, damit sie eine realistische Antwort geben können. Ich denke, man hat natürlich so in allen Belangen eine gewisse Lebenserfahrung, die sich auch in alle Belange widerspiegelt. Ob das auch dieser Business-Touch ist, dieser Umgang mit Business-Leuten, was bedeutet das eigentlich?
Souveränität.
Oh ja. Souveränität und auch die normale Attitüde im Geschäft. Das heißt aber nicht, dass man das unbedingt, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Das sehe ich so gar nicht. Man so sein, wie man ist, aber damit fängt es an. Und natürlich auch das ganze Netzwerk. Also wie tickt denn so ein Unternehmen? Und die meisten, die ein Business gründen, was etwas an die Industrie verkauft, in Deutschland zum Beispiel, die waren ja noch nie in der Industrie. Ja. Die wissen gar nicht, was das bedeutet. Und ich glaube, seinen Kunden gut zu verstehen, ist jetzt nicht so die schlechteste Idee. Ja. Ich glaube, die Perspektive neben diesen altersbedingten Weisheiten, die man angeblich so hat, ist die Perspektive und das Fachwissen der Industrie und deiner Champions, wie man so schön sagt, ich glaube, ganz hilfreich. Plus dem Netzwerk, was man auch ohnehin mitbringt.
Ja. Und wie ging es dann los mit eurem Trio?
Ja, wir hatten dann im November 2016 haben wir dann gepitcht und dann war das auch erfolgreich zu Ende, diese Phase von 9 Wochen.
Ihr brauchtet ja wahrscheinlich auch Geld, ne?
Tatsächlich brauchten wir auch Geld. Vielleicht erstmal die Frage, wie das mit uns als Trio weiterging. Ich habe ja keine Co-Founder gesucht zu dem Zeitpunkt. Ich wollte einfach eine Softwarefirma gründen, ganz einfach. Aber es hat sich schon ganz gut angefühlt, es nicht alleine zu machen, sondern sich in ein heterogenes Gründerteam zu gehen. In dem Fall heterogen nicht geschlechterheterogen, sondern alt und jung, ne? Also ein altersheterogenes Gründerteam, was ich auch sehr spannend finde übrigens. Und wir haben das dann diskutiert. Wir hatten dann auch eine andere Verteilung der Gesellschaftsanteile, weil ich glaube, ein bisschen mehr mitgebracht und anderes mitgebracht als die jungen Leute. Und dann war der Plan von den beiden, dann bleiben wir 2-3 Jahre bei dir oder gründen wir mit Valuedesk, wir lernen auch dabei und dann gründen wir unsere eigene Firma. Und aus diesen 2-3 Jahren wurden 6 Jahre oder ein bisschen mehr. Und nach 6 Jahren sind sie wirklich absolut gut dann rausgegangen und sind heute eine KI-Beratung, was auch, glaube ich, sehr erfolgreich läuft. Mhm. Ja, und das erste Geld, es ist auch ein sehr ungewöhnlicher Weg, ist aber eine wahre Geschichte. Von meinem Vorhaben haben der ein oder die andere Wind bekommen. Und ich kann übrigens auch nur jedem raten, sprecht über euer Vorhaben und haltet eure Idee nicht zurück, weil eine Idee kann man nicht stehlen. Nur die Umsetzung, das ist die 98% der ganzen Leistung hinterher. Das vielleicht nur als kleinen Exkurs. Hm. Und tatsächlich habe ich dann ein Ehepaar in meinem Umfeld gehabt aus Süddeutschland, die gesagt haben, Thorsten, wenn du mal eine Firma gründen willst, wir glauben so sehr an dich, dann werden wir dich gerne unterstützen. Und der Punkt kam dann. Und so beim 10. Treffen habe ich mir dann getraut zu sagen, sie haben mich gefragt, ja, wie viel brauchst du denn? Ich habe gesagt, soll ich es wirklich sagen? Jetzt sag endlich, wie viel? Ich so, 300.000. Ja, kein Problem. Sollen wir es überweisen? Das war es nicht, aber tatsächlich mit absolutem Vertrauensvorschuss und wirklich, Gabriel, Gott soll mein Zeuge sein, es ist wirklich genauso gelaufen. Gesagt, nein, lass uns bitte einen Vertrag machen, ein Darlehen und nicht die technische Form des Wandeldarlehens in der Startup-Welt, sondern ein ganz klassisches Darlehen in vollem Risiko. Ich so, dann kriegt er aber auch ein paar Prozente Zinsen für, ja, wollen wir gar nicht, machen wir trotzdem. Dann haben wir einen Vertrag gemacht und dann hatte ich dann irgendwie, nachdem die Gesellschaft gegründet wurde, die ersten 300.000 Euro Startkapital als Darlehen.
Und hier finde ich natürlich interessant das Thema Vertrauen, ja? Ja. Ich glaube, du musst vertrauenswürdig sein, wenn Leute in dich investieren sollen. Ja. Also nicht nur Geld, sondern auch die Zeit anvertrauen, ihre Lebenszeit, ja, Mitarbeitende. Du musst also vertrauenswürdig sein und da gibt es natürlich keinen Knopf, auf den man drückt und dann ist man vertrauenswürdig. Sondern man muss, glaube ich, sagen, was man tut und tun, was man sagt. So simpel das ist. Natürlich, wenn man ein junger Gründer, eine junge Gründerin ist, da hat man ja vielleicht noch nicht so viel aufgebaut, auf das man auch verweisen kann, weil Vertrauen muss man ja auch aufbauen gewissermaßen. Was hast du für Gedanken zu diesem Thema, vertrauenswürdig zu sein?
Das ist ein ganz starker Faktor, ein ganz starker Parameter in allem. Wie du es gesagt hast, es ging ja gar nicht nur um das Geld, sondern es ist ja das Vertrauen zu haben, die Mitarbeitenden in der ersten Stunde, auch heute noch die Mitarbeitenden, die zu uns kommen, die ersten Kunden, Lieferanten und alle Netzwerkpartner oder Stakeholder, wie man so schön sagt. Ich glaube, das richtet sich nur nach dem Vertrauen und am Anfang fast noch weniger nach dem Geschäftsmodell. Wie sagen die Investoren immer so schön, ich investiere in das Gründerteam, in die Fähigkeit. Weil es kann ja sein, dass dieses schön aufgemalten 12 Seiten Pitch-Deck, also diese Präsentation des Geschäftsmodells, sowieso so nicht eintreten werden, was ja ganz selten ja auch der Fall ist. Also sind die Menschen, die dort gründen, in der Lage, das Geschäftsmodell zu hinterfragen? Haben sie die Fähigkeiten, beharrlich zu sein, aber trotzdem flexibel in der Denke. Also dass die Investition in die Menschen, das ist A und O.
Und traue ich denen das auch zu?
Genau, genau. Also ich wurde auch, als wir zum ersten Mal dann einen echten VC, Venture Capital Geber bei uns eingestiegen ist vor einigen Jahren, der hat mit mir auch nochmal ein Einzelgespräch geführt, was ich so, kann ich groß genug denken, also die berühmte Weltherrschaft, aber trotzdem bin ich klein genug in der Operationalisierung. Also keiner will einen Spinner haben, aber trotzdem brauchst du auch eine gewisse Vision und Strahlkraft, um rauszugehen, groß zu denken, aber trotzdem runterzubrechen als Beispiel. Ja. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, in meinem Fall jetzt, wo man herkommt. Also da gibt es schon einen gewissen roten Faden aus der Storyline, aus dem Thema. Und ich stehe da wirklich hinter. Und Menschen nehmen mir das auch heute noch ab, dass ich das genauso ernst meine. Und die nächsten 10 Startups gründen will, das ist gar nicht meine Ambition. Aber das, was wir tun, Gabriel, auch wirklich erfolgreich dauerhaft zu implementieren und zu realisieren sozusagen. Ja. Also der Glaube an dein Thema, wenn ich jetzt
auch konsistent zu sein, ne? Du bleibst auch dabei und machst jetzt nicht heute mal das und morgen mal was ganz anderes, sondern du stehst dann dafür.
Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich jetzt ein Bio-Startup gründen würde, würde ich mir die Frage stellen, okay, da muss ich ja so viel Know-how haben darüber, wie man eine Firma aufbaut, okay, würde ich mir vielleicht heute auch eher zutrauen als noch vor 8, 9, 10 Jahren. Aber naja, die Glaubwürdigkeit für mich, weiß ich nicht, ob die dann so da wäre. Ne?
Stand denn der Name schon von Anfang an? Oder?
Ich glaube, bei meinem Pitch damals hieß es Saving Center, das habe ich noch, der Name. Und dann haben wir uns dann in der Phase dann Gedanken drüber gemacht. Diese modernen Firmen, aka Startups, heißen ja nicht mehr die Nolte-Gruppe und Miele und Dr. Oetker oder Kercher. Ich weiß gar nicht, ob es einen Herr Kercher gab. Bestimmt. Aber wir haben einen Kunde von Koppenrath und Wiese und es gab ja wirklich einen Herrn Koppenrath und einen Herrn Wiese. Also das basiert ja auf etwas, aber neue Firmen heißen ja nicht mehr Koppenrath und Wiese. Wir haben uns dann einen neutralen Namen ausgesucht, auch wohlwissend, weil dieses Unternehmen normalerweise nicht ein Generationsunternehmen sein wird, sondern weil das Unternehmen sicher irgendwann mal in irgendeiner Form verkauft wird. Also spätestens, wenn ich keine Lust mehr habe, das werden jetzt nicht meine Töchter übernehmen, sondern das ist darauf angelegt, irgendwann mal zu verkaufen. Und ich finde das gar nicht schlimm. Also wer sagt denn unbedingt, dass ein Unternehmen über Hunderten von Jahren in Familienhand sein muss? Weiß ich gar nicht. Warum ist das so? Ich bin Gott dankbar dafür, dass es sowas wie Risikokapital gibt. Also wir haben über 10 Millionen Euro eingesammelt über die Jahre. Da gibt es Unternehmen, die viel mehr haben, aber trotzdem 10 Millionen ist auch eine Stange Geld. Die hätte mir keine Bank gegeben. Also ich hätte diese Firma so nicht gründen können und nicht 40 Arbeitsplätze schaffen können und die hoffentlich auch die meisten Kunden glücklich zu machen, wenn mir dieses Geld nicht anvertraut worden wäre. Und wenn du Venture Capital machst, ist das los, das Unternehmen wird irgendwann mal veräußert. Wann auch immer, vielleicht in 15 Jahren, 10 Jahren, keine Ahnung.
Du hast ja auch schon von MVP gesprochen. Also man pilotiert dann, man baut gerade im Softwarebereich. Ich habe ja auch bei zwei Software-Startups gearbeitet. Man sucht sich dann manchmal auch eine Firma, mit der man das in irgendeiner Form zusammen entwickelt und dann gleich immer testet. Hilft euch das und Feedback-Loops und so weiter. Wie sah da so euer Prozess aus, bis ihr das Produkt so hattet, dass es am Markt auch funktioniert hat?
Oh, das ist auch eine große Frage. Also wir haben, ich glaube, das erste Mal das Produkt verkauft, also die Lizenz dafür ist es ja beim SaaS-Software, ich glaube nach 3, 4 Monaten. Und das wäre vorsichtig ausgedrückt sehr rudimentär. Und wir hatten so einen ersten Grundstock, so einen ersten Prototypen schon gebaut, damals im PHP, also eine Programmiersprache. Und einer meiner beiden Co-Founder, der Ingo, der ist Mathematiker und Physiker, der konnte nicht programmieren, aber er hat natürlich ganz besondere Fähigkeiten. Und der gute Ingo hat mir damals gesagt, Thorsten, ich setze mich mal jetzt ein paar Wochen vor ein paar YouTube-Videos und bring mir PHP bei. Ich habe genauso gelacht wie du gerade und er hat es gemacht. Und wir haben es geschafft, die Grundlagen from the scratch auch tatsächlich aufzubauen, hatten dann auch relativ schnell die ersten sehr kompetenten Entwickler. Einer ist davon immer noch da, der Sebastian Pech, der damals seinen Job bei Arvato Bertelsmann geschmissen, um dann bei uns mitzumachen. Der ist immer noch da, bin ich sehr froh drüber. Der hat dann auch die technische Infrastruktur mitgelegt, unter anderem. Und dann ging das sehr schnell.
Also Glück für euch mit dem Pech.
Gabriel, wir haben jetzt zwei Mitarbeiter. Der eine heißt Pech, der ist schon lange da, ein Entwickler. Und wir haben jetzt auch einen Herrn Glück. Wir haben wirklich Glück und Pech in der Firma. Unglaublich, ja.
Und was waren so Fails? Das finde ich auch immer spannend, darüber zu sprechen. Also dann sagt immer jeder, ja, es gab ohne Ende Fails und so. Aber magst du eine Episode teilen, die wehgetan hat?
Ja, gerne. Ich glaube, einer der größten Denkfehler war, dass ich hatte so viel Ahnung von dem, was ich tue, weil ich ja dieses Domainwissen hatte als Einkaufschef und Transformationsprojekte zu steuern, Maßnahmen zu begleiten, Härtegrad-Logiken zu implementieren und so weiter, dass ich schon davon überzeugt war, dass so auch der Mittelstand denkt wie ich, weil ich war ja auch Mittelstand. Nee, tun sie nicht. Nur wenn man von sich ausgeht, dass so alle anderen auch denken und arbeiten, das war nicht der Fall. Nicht alle Einkaufsleiter haben dann damals so gedacht. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu lange an diesem Thema festgehalten. Und wir haben auch zu klein gedacht am Anfang, dass wir kleinere Firmen im Umkreis auch von Ostwestfalen-Lippe targetiert haben, weil das ja so wahnsinnig einfach war. Es war damals, Achtung, jetzt kommt wieder was Denglisches, ein unfair advantage. Sie waren ja näher, wir hatten schnellen Zugang, aber das waren vielleicht nicht die allerbesten Kunden, die dafür geeignet waren. Die hatten ein Problembewusstsein über unser Thema auf einer Skala von 2 von 10, aber nicht von 10 von 10 oder 8 von 10. Wir hätten sie auch 4 von 10. Und ich sage immer, kannst ein Produkt sehr erfolgreich verkaufen und wiederverkaufen, wenn du eine Problembewusstseinsskala hast von 8 von 10 Punkten. Also du musst einen Mehrwert liefern und du musst ein echtes Problem targetieren, was schmerzt und nicht nur, was ein bisschen besser wäre. Die meisten Startups pitchen ja, ja, ich löse jetzt endlich Excel ab und schaffe eine neue Transparenz. Und dieses Label kannst du irgendwie auf 30% aller B2B-Startups draufkleben. Toll. Ich löse Excel ab und bringe eine neue Transparenz. Das ist sehr allgemein und generisch. Und dann mehr die Firmen zu finden, die das höchstmögliche Problembewusstsein haben. Sam Altman von OpenAI hat für mich einen ganz legendären Spruch geprägt im Deutschen. Geh zu dem kleinstmöglichen denkbaren Markt hin, wenn es nur 5 Firmen sind, die größte Problembewusstsein haben und davon die Person im Unternehmen, die das größte Problem hat und löst dieses Problem at its best und mach ihn glücklich ohne Ende und dann geh schrittweise raus und verbreitere es. Und ich glaube, das haben wir nicht exzellent genug gemacht am Anfang. Das Besondere war auch zu dem Zeitpunkt, war Startup mit einem Startup zusammenarbeiten, ziemlich cool. Und die ganze KI-Welle, die erinnert mich übrigens sehr, sehr stark daran. Also jetzt ist es natürlich super, super cool und KI wird die Welt verändern. Ja, wird es. Aber schauen wir mal trotzdem mal ganz genau hin. Und damals vor 8 Jahren war es diese Startup- und Digitalisierungswelle eigentlich, die kam. Und wir hatten, ich glaube, wirklich Kunden, Gabriel, die es einfach nur schick fanden, mit einem Startup zusammenarbeiten und die fanden uns nett. Und das war's. Ehrlich. Und die haben gekauft. Sind aber irgendwann gechurnt. Also haben dann den Vertrag gekündigt.
Hatten übrigens auch mal eine ähnliche Erfahrung. Wir hatten eine Mitarbeiter-App entwickelt. Da war ich bei einer Digitalagentur, Mandarin. Und die arbeiteten viel im Agenturbereich für Wohlfahrtsverbände, DRK und Caritas und wie sie alle heißen. Und dann hat man festgestellt, die haben noch eine Oldschool-Kommunikationsarchitektur. Die sind dann per E-Mail, teilweise noch nicht mal per E-Mail und die Leute sind auch nicht immer alle am Rechner. Und dann hat man gesagt, man hilft ihnen mit einer mobilen Kommunikationslösung, also einer Mitarbeiter-App. Das wurde die Moin-App für mobiles Intranet. Moin.
Mega. Könnte von mir kommen.
Das war eigentlich ganz gut. Aber leider war das Problembewusstsein nicht wirklich da. Mhm. Sodass wir nicht so viele, längst nicht so viele Kunden gewonnen haben, wie wir wollten. Mhm. Und weil, wenn es nicht wehtut, dann gebe ich auch nicht so viel Geld aus. Das fand jetzt keiner scheiße, ja. Die fanden das schon alle mehr oder weniger gut. Aber das ist ja auch ein Rieseninvest, nicht nur das Geld auszugeben, sondern diese Change-Prozesse intern anzustoßen. Das ist ja super anstrengend. Und dafür brauchst du einfach ein Problembewusstsein, ne?
Absolut. Genau, also darum recherchiert wirklich nach dem echten Problem. Und die Menschen auf der Kundenseite dürfen einfach nicht nett sein zu euch. Auf keinen Fall. Die müssen brutal ehrlich sein. Und dann mit für die Menschen, am besten natürlich Menschen, die ein hohes Problembewusstsein haben. Und das Problem hat noch einen gewissen Wert, wenn ich es löse.
Ja.
Und wir haben früher mal gesagt, Dennis und ich, also mein zweiter Co-Founder, wenn das Problem groß genug ist, was kaum lösbar ist, dann hat es auch automatisch einen Wert. Ein Problem, was ich schnell lösen kann, hat vielleicht auch gar keinen Wert. Könnte man mal darüber diskutieren, ob das wirklich so ist. Aber das war in unserer Technologie und in dem Kosmos, in dem wir unterwegs sind, glaube ich auch daran. Und tatsächlich, wenn ich heute jetzt 8 Jahre später drauf schaue, wir haben große Weltkonzerne als Kunden mit 2-stelligen Milliardenumsätzen, die alle Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung, das sind zehntausende Maßnahmen mit Hunderten oder Tausenden von Menschen orchestrieren und umsetzen über die Values-Plattform, sodass sie dauerhaft erfolgreicher sind. Das ist kein Ideenmanagement. Das ist, wir nennen es Performance-Management, also eine sehr zielgerichtete Herleitung aller Maßnahmen, die aus der Unternehmensstrategie abfallen, also zur Verbesserung von EBIT, Networking Capital oder vielleicht auch Klimamaßnahmen.
Genau, und dann sind wir nämlich schon mittendrin, wie funktioniert denn jetzt eigentlich Value Desk? Wie erklärst du es einem Unternehmen, dass jetzt mal einen Überblick haben will, wie das geht?
Mein Pitch, lieber Gabriel, sind drei Fragen. Darf ich die stellen?
Klar.
Bist du jetzt mal für mich einmal ein CFO eines 1-Milliarden-Unternehmen?
Gerne.
Okay, Gabriel, CFO der Müller AG. Hi Gabriel, schön dich kennenzulernen. Gabriel, ich habe drei Fragen an dich, um welche das zu erklären. Frage Nummer eins, was denkst du in eurem Unternehmen, ihr macht ja 1 Milliarde, wie ist die Ergebniserwartung in den kommenden 24 bis 36 Monaten? Also der Gewinnerwartung in eurem Unternehmen, steigend, fallend, Seitwärtsbewegung, was denkst du?
Fallend.
Herzlich willkommen im Deutschen Club. So geht es 18% der deutschen Industrie. Okay, zweite Frage. Was tust du denn in deiner Firma, um dieses Ergebnis wieder zu verbessern? Also, welche Initiativen ergreifst du im Vertrieb, in der Produktion, im Einkauf, in allen Bereichen? Sprich, welche Maßnahmen ergreifst du und wie viele, um das Ergebnis hinzubekommen?
Kosten sparen, ich entlasse Leute.
Ja, das ist sicherlich auch ein probates Mittel, aber Kosten sparen rettet dich nicht, sondern du musst dein Sales antreiben, du musst Export machen, du musst die Produktion schneller laufen lassen, du musst im Einkauf Geld sparen, du musst quasi über deine ganze Klaviatur deiner Unternehmensbereichung Verbesserungen erzielen, die Einfluss haben werden auf dein Ergebnis. Dritte und letzte Frage, denkst du, dass all deine Vorhaben, deine Maßnahmen dazu, dass die ganz hundertprozentig genauso ankommen, wie es du dir vorgestellt hast in den nächsten 2 Jahren?
Wahrscheinlich nicht.
Das vermute ich auch, weil das irgendwie keine Firma schafft. Wenn du jetzt Interesse hättest daran zu erfahren, wie andere Firmen damit umgehen, also wie sie schaffen, aus all ihren klugen Maßnahmen und Initiativen zur Ergebnisverbesserung das besser hinzubekommen, dass es wirklich umgesetzt wird, dann stelle ich dir gerne mal Vedos als unsere Plattform und Methodik vor, das hinzubekommen.
Dann hast du sehr wahrscheinlich das Interesse geweckt, weil wer würde das nicht wollen? Ja, das, also du gibst ein Versprechen ab, das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Und wie geht's dann konkret los?
Also als erstes will man natürlich verstehen, wo der Kunde steht. Im Grunde hast du mit den drei Fragen ja schon
eine Standortbestimmung
gemacht, auf höchstem Level. Und man würde in ein Gespräch gehen, würde einige Fragen stellen, wo sie gerade stehen, ganz konkret. Wie viele Maßnahmen gibt es im Unternehmen, aus welchen Bereichen, wo hängt es, was ist die wirkliche Problemstellung? Und dann ganz einfach, Gabriel, zeigen wir mal unsere Plattform. Das ist eine Demo-Plattform, da wirst du sehen, als Manager hast du zum Beispiel mit deiner 1-Milliarden-Firma, willst du, stell dir mal vor, du würdest 100 Millionen Ergebnisbeitrag über einen Zeitraum von 3 Jahren erreichen wollen, das ja fast schon abstrus ist. Also wie viele Maßnahmen bräuchtest du dazu aus allen Bereichen, um das hinzubekommen? Und ich würde dir zeigen, guck mal, hier steht die Zahl 100 Millionen über einen Zeitraum von 36 Monaten und du kannst jetzt immer weiter runterklicken, dass du sehen kannst von den ganzen Mitarbeitern, die da reinarbeiten, wie der Umsetzungsgrad ist und bekommt ihr dieses Ziel wirklich hin? Wo fehlt es noch? Welche Maßnahmen sind das? Befüllt wird es natürlich aus dem Stand, den Status, die Firma heute hat. Und reicht das oft aus? Würde ich sagen, nein. Und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für die Beratungswelt. Die haben nämlich absolut ihre Berechtigung. Und ich glaube schon, eine sogenannte Transformation dahingehend, wieder wettbewerbsfähig zu sein, bekommt nicht jede Firma so ganz alleine hin. Auch nicht nur mit Value Desk, sondern synchron zu laufen mit einem, nennen wir es mal Transformationsprojekt. Und die Umsetzung sicherzustellen mit der Value Desk Plattform ist die beste Kombination, die du wählen kannst. Und dann geben wir auch eine Testplattform raus. Wir laden zum Beispiel alle Statusmaßnahmen hoch, die der Kunde heute hat. Und dann wirst du schon von ganz alleine sehen, dass du dein Ziel, was du dir vorgenommen hast, in aller Regel nicht erreichen kannst. Und dieses Tracking, ne, das ist wie so eine Fitness-Watch, wie so eine Apple Watch oder wie sie auch alle heißen, das auf die wichtigsten Impulse für die Sicherstellung deiner Überlebensfähigkeit anzuwenden, zu tracken, wie die Umsetzung der Maßnahmen deiner Mitarbeitenden ist, deiner Bereiche ist, das ist überlebenswichtig geworden heutzutage. Mhm. Ob du das mit Value Desk machst oder mit was auch immer auf der Welt, du musst es tun. Das hat was, nämlich, darum passt der New Work Podcast, so heißt er ja bei dir. Ja. Wunderbar eigentlich, weil ich bin davon überzeugt, dass sich die Zeiten der Führung und Steuerung einer Firma ändern, und zwar radikal. Also in den guten Zeiten, in Anführungsstrichen, der Markt wächst organisch, du schwimmst quasi als Unternehmen mit, ist auch eine große Leistung. Wenn sich die Märkte so ändern, wie sie sind aktuell, die VUCA- und Barney-Welt, in der wir jetzt leben, mit der wir klarkommen müssen, musst du vielleicht auch anders deine Mitarbeitenden steuern, um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, was du vorhast. Und wir nennen das wirklich Performance Management.
Ja.
Das ist auch anstrengend, das sage ich von vornherein, aber es ist alternativlos nach meiner Meinung.
Und ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen die Performance gar nicht messen. Es gibt natürlich die Extrembeispiele, wo das dann super krass gemacht wird, aber bei ganz vielen wird es gar nicht gemessen. Da gibt es dann so einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch und da gibt es dann die Eigeneinschätzung und die Fremd, also die Führungskraft schätzt es auch nochmal ein, aber das ist ja nicht, wir monitoren und wir optimieren.
Absolut. Hier geht es ja auch darum, das ist kein Hobbyprojekt, sondern es geht wirklich, jetzt in dem Beispiel der Müller GmbH oder AG, um die Überlebensfähigkeit. Ja, was tust du denn bitte schön? Und das mit dem, es geht schon alles, das sind ja zum Teil hunderte von Initiativen, die da gleichzeitig in einer Firma gefahren werden. Und am Ende willst du ja auf ein bestimmtes Ergebnis hinkommen, wie zum Beispiel Networking Capital oder wie gesagt, meistens ja Ergebnisverbesserung in der heutigen Zeit. Das ist kein Selbstläufer. Und ich muss die Mitarbeitenden auch dazu ermutigen, ertüchtigen, dass sie an ihren Maßnahmen arbeiten. Ich muss sie, es ist ein Sparring, ein Sparring auf der einen Seite, aber ich muss auch am besten jede Woche fragen, wie kann ich dir doch dabei helfen, dass du deine Maßnahme, die jetzt 100.000 Euro Ergebniswirksamkeit bringen wird in 12 Monaten, wie kann ich dir dabei helfen, dass das Wirklichkeit wird? Wie kann ich dich unterstützen dabei? Ja. Also, aber nicht nur, wie geht es dir, sondern konkret zu werden auf die Punkte, die auch ein betriebswirtschaftliches Ergebnis für die Firma bringen.
Was hast du dir dann noch vorgenommen? Wo geht die Reise noch hin? Also hast du noch eine weitere Business-Idee oder bist jetzt erstmal happy mit der Plattform und bastelst die weiter?
Also erstmal bin ich total aufgeregt vor meiner allerneuesten Idee. Übermorgen bin ich zum ersten Mal in meinem Leben DJ. Sehr gut. Bei meiner Schwester, die groß feiern wird und sie liebt EDM und Festivals, genauso wie ich übrigens auch, und Technomusik, Raves und EDM. Und wir gehen gemeinsam auf, zum Beispiel auf Tomorrowland. Sie ist 60 geworden dieses Jahr. Also wir waren dieses Jahr gemeinsam mit ihrer Tochter und meiner Partnerin auf dem Tomorrowland Festival in Belgien. Die Leute, die wissen, was damit gemeint ist, ist schon ziemlich groß, ne?
Ja.
Und ja, ich baue ihr so ein kleines Tomorrowland Festival nach in der Location. Wir nennen es Clauraland. Und dafür bin ich erstmal aufgeregt. Also man kann sich immer wieder neu erfinden, und wenn es DJ ist.
Sich neu zu erfinden immer wieder und neue Herausforderungen zu suchen und auch neue Aufregungen zu spüren. Also für mich ist auch nichts schlimmer als die Vorstellung, irgendwann geht alles so runter und sackt so ein und dann vegetiert man nur noch so in der Rente rum. Und ich habe heute eine ehemalige Arbeitskollegin zufällig getroffen, die stand an der Kasse im Supermarkt vor mir. Und ist Rentnerin. Ich habe sie gefragt, wie geht's dir? Und sie so, super, ausgezeichnet. Freut mich natürlich, aber ich bin sicher, sie macht doch irgendwas. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn du dann nur noch zu Hause sitzt und Fernsehen schaust oder so. Ich glaube, wir brauchen aber irgendwas, worauf wir uns auch freuen, wo wir dran sind, ne? Und wenn es vielleicht auch kleinere Sachen sind, wenn wir älter sind, aber selbst wenn du irgendwann mal DJ, irgendwas Neues, ne?
Total. Du musst dir vorstellen, wir waren am Wochenende, also ich habe jetzt innerhalb von, ich habe gesagt, muss doch möglich sein, in 2 bis 4 Wochen das zu lernen und selbst beigebracht. Und so wie damals mein Ingo PHP gelernt hat, in ein paar Wochen, in Anführungsstrichen. Wobei, das passt ja schon ganz gut. Also ich habe jetzt so viel, dass es nicht ganz, ganz, ganz peinlich wird. Es wird auf jeden Fall sehr lustig und sehr spaßig. Was will ich damit sagen? Also sich immer wieder neu zu entdecken, neues Terrain auch zu begeben, finde ich schon sehr gut. Trotzdem gucke ich auch gerne meine Netflix-Serie. Also ich will jetzt, ich hasse auch die Menschen, die sagen, ich gucke kein Fernsehen und keine Serie. Nee, das machen wir auch schon. Aber als Business, im Business-Kontext geht es mir jetzt sehr darum, auch das, was wir haben einen super Sockel gebaut. Und wir sind jetzt so richtig mittendrin in der Skalierung.
Ja.
Also wir arbeiten mit top renovierten Beratungen zusammen. Wir haben erste Kunden im Ausland. Wir haben internationale Beratungen. Das jetzt mal auf nächstes Level zu bringen, das ist jetzt eine richtig geile Challenge. Und das freut mich sehr. Und natürlich auch, wirklich große Konzerne damit glücklich zu machen. Ich habe einen Nordstern und alle, die von Siemens als einschalten bei deinem tollen Podcast, die sollen sich bitte bei mir melden. Die Firma, einer der größten deutschen Industriekonzerne Siemens, arbeitet seit Jahrzehnten in der Logik und die haben eine eigene Software, die heißt Puma, wieder Puma, glaube ich. Und ich glaube, die ist etwas in die Jahre gekommen, aber die hat irgendwie eine Datenbank mit über 1 Million Maßnahmen. Also mein Nordstern wäre irgendwann mal, lieber Gabriel, Puma bei Siemens weltweit abzulösen. So, jetzt ist es raus. Also, die Katze ist aus dem Sack.
Wenn ihr das hier hört, nehmt mal Kontakt auf mit dem Torf. Nämlich aber eine Provision dann als
Podcast. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest für Leute, die jetzt sagen, Mensch, das ist ja wirklich cool, vielleicht starte ich auch noch mal was, ja? Also vielleicht auch Leute, die das gar nicht geplant haben, aber jetzt so ein bisschen angefixt werden. Also es geht ja nicht damit los, zu sagen, ich will jetzt Unternehmer werden, ich suche mir jetzt irgendwas, sondern es geht ja immer mit dem Problem eigentlich los, ne? Also das ist wahrscheinlich immer eine gute Idee, da offene Augen zu haben und dann mal zu checken, gibt's da schon was? Oder was würdest du empfehlen? Was sind so gute erste Schritte, wenn man angefixt ist?
Also meine beste Empfehlung ist, in jeder deutschen Stadt gibt es mittlerweile so ein Gründungszentrum. Ja, ne? Gibt es in jeder kleinen Stadt, in der großen Stadt, in Bielefeld heißt es die Founders Foundation. Ich glaube, in Aachen gibt es das in der Kirche. Ich weiß nicht, ich komme hier auf den Namen nicht. Es gibt in jeder deutschen Stadt die Möglichkeit, in so ein Gründungszentrum zu gehen. Ansonsten sucht euch eins oder googelt einfach danach und sich dort mal zu tummeln, sich mit anderen Gleichgesinnten ein bisschen zu vernetzen, zu verstehen, wie so etwas funktioniert. Ich würde nicht nach der ersten Idee suchen, sondern ich würde mich erstmal mehr inspirieren lassen, vielleicht auch von der Vorgehensweise. Also so etwas hier wie die Founders Foundation Bielefeld, die ist gemeinnützig, die dürfen ja kein Geld dafür nehmen, darum ist es auch keine Schleichwerbung. Also geht hin, geht raus und sucht nach den Founders Foundations in eurer Stadt und lernt das. Ich habe einige auch, die noch älter sind als ich, habe ich dazu gebracht, macht das mal. Gar nicht mal mit der Absicht, jetzt ein Startup zu gründen, sondern auch mal zu verstehen, wie solche digitalen Geschäftsmodelle funktionieren. Das finde ich total spannend. Super lehrreich, dass so Wochenenddinge, Kurse, also es gibt ja keinen Grund mehr heute, nicht lernen zu können.
Ja.
Wenn man zum Thema Startup und Co. was machen will, dann gerne das. Jetzt ist ja ganz hoch im Kurs KI-Agenten und KI-Vorträge und KI und KI. Geht genauso gut, ist vielleicht, gibt es Angebote noch und nöcher. Wenn der Algorithmus von Instagram einmal gefüttert ist, dann spuckt einem das ja 1 Million Trainingsvideos aus und was weiß ich was ein. Also ich finde, sich einfach mit zu beschäftigen.
Ja.
Im Privaten. Das muss man gar nicht gründen und jetzt gleich die nächsten Millionen Dollar zu bekommen. Aber dann vielleicht, und dann das immer tiefer zu bohren als nächstes.
Ja. Weil meine Frau sagt manchmal, ich wäre gerne Archäologin, wäre ich eigentlich gern geworden. Dann sage ich auch mal, du, wenn dich das interessiert, dann beschäftige dich doch einfach mit diesem Thema. Und du musst ja nicht gleich ins Tausendste und jetzt gründe ich ein Startup, ne? Genau, sich genauso wie du, sondern geh doch mal einfach den Fährten nach, ne? Geh doch mal, folge deinem Interesse, ist sehr simpel.
Also ich tatsächlich, jetzt Spaß beiseite, ich wollte in meinem Leben immer was mit Musik machen und wer weiß, vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Einstieg dann doch, nennen wir es mal zu musizieren, auch wenn DJing jetzt nicht musizieren ist, aber trotzdem, das ist der Einstieg auch in ein neues Themengebiet in meinem privaten Kontext, ein neues Umfeld und also ich sehe uns da schon nächstes Jahr als DJ auf dem Tomorrowland Festival. Ne?
Kennst du den Berliner Techno-Oper? Gunther Krabbenhöft hast du.
Ja klar, der ist Bergheim geht, ne?
Ja, der war mal bei uns hier, ich habe ja hier bei der Ostbar, bei der Ostseesparkasse Rostock eine Zeit lang im Marketing gearbeitet und da haben wir ihn mal engagiert, weil die hatten für die DK so einen Werbespot gemacht. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, da tanzen die dann so. Er und so ein jüngerer, sehr erfolgreicher Tänzer. Und über den gab es dann ja auch durch diese Kampagne nochmal ganz viele Dokus und er war überall eingeladen und er inspiriert sehr viele Menschen, weil er mit Lebensfreude und auch Appetit auf Neues einfach macht. Und das, ja, das ist doch toll, wenn Menschen das im Alter noch machen.
Absolut, es gibt ja diesen Spruch, einfach mal machen, ne? Da wird man auch manchmal mit ausgelacht, wenn man so aus der Startup-Bubble kommt. Ich möchte noch eine Mini-Geschichte teilen, ein Mitarbeiter von mir, der das Gegenteil von Glück ist, der tanzt gerne, ist Anfang 40, ist noch größer als ich, also 1,95 vielleicht, und ist auch kräftig, also ne, ist jetzt keine zierliche Persönlichkeit. Und er tanzt sehr gerne. Und er hat mich vor ein paar Wochen gefragt, Thorsten, ich würde ganz gerne noch eine Tanzausbildung machen.
Ja.
Mit Anfang 40. Und dazu würde ich gerne meinen Arbeitsvertrag ändern, Stunde reduzieren, würde von 9 bis 16 Uhr in die Tanzschule gehen, ein Jahr lang, 4-5 Mal die Woche. Ich war ein bisschen überrascht, sag ich mal, mit der Frage. Und ich finde das mega cool.
Respekt, ne?
Der schert sich einen Dreck darum, Gabriel, was andere Leute denken.
Ja, das finde ich auch mal ganz wichtig und schön.
Und das ist einfach für mich, er ist für mich echt ein Vorbild. Da gibt es so ein paar. Mein Gott, das Leben ist so kurz, Leute. Ne? Macht doch das bitte, was ihr gerne machen wollt. Ob das jetzt ein Balletttanzkurs ist mit Anfang 40, ein Startup gründen mit 45 oder DJ werden mit Anfang 50. Es ist egal, mach es einfach.
Ich danke dir fürs Teilen dieser inspirierenden Geschichte und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und vor allen Dingen bleib gesund. Das ist natürlich bei all den Bemühungen auch immer sehr, sehr wichtig, das immer mitzudenken und darauf zu achten, um auch langfristig am Start zu bleiben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal im sogenannten echten Leben. In Bielefeld oder in Rostock. Wenn du mal in der Nähe bist, dann melde dich doch gerne.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht, lieber Gabriel. Bis bald.
Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Thorsten Bendlin von ValueDesk. Folgt ihm mal auf LinkedIn und checkt seine Website, wenn ihr mögt. Dann surft auch gerne auf meiner Seite vorbei, gabrielrath.com. Dort könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben mit Feedback zu diesem Podcast. Darüber würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, mit wem ich hier mal sprechen sollte, zu welchem Thema. Und vielleicht habt ihr auch eine Message für mich, denn bald steht der große 7. Geburtstag an. Ja, die Zeit ist wirklich verflogen. Wir sind jetzt schon fast in Richtung der 400. Folge. Und das ist nach wie vor ein großes Privileg für mich, mit inspirierenden Menschen zu sprechen. Und das Ganze lebt natürlich von euch, von der Community, die zuhört, die ja mir auch immer wieder schreibt, auch auf LinkedIn, da wird natürlich immer viel kommuniziert. Aber es gibt auch noch weitere Kanäle. Ihr könnt mit mir connecten auf Instagram, da gibt es immer mal Videosnippets. Es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt sogar einen TikTok-Kanal. All das packe ich euch in die Shownotes. So viel für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.